Wer kann mit diesen Bildern hier nichts anfangen? Wer weiß nicht, von was ich rede? Berg, Doktor, Traumschiff, in aller Freundschaft, Western. Ja, alle können etwas anfangen damit. Okay. Ja, dann habt ihr vielleicht ja die neue Traumschiff-Serie schon gesehen, die jetzt angefangen hat, im 1. Januar scheinbar. Und vielleicht bist du auch ein bisschen enttäuscht, weil es ist rausgekommen. Sie spielt ja auf den Seychellen, also eigentlich in Bremerhaven. Und so sind die Freunde und Fans von dieser Traumschiff-Serie ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt rausgekommen ist, dass das alles in Bremerhaven gespielt, abgedreht worden ist. Und man hat einfach die Kulissen von den Seychellen hinterher gefahren. In aller Freundschaft, die Ärzte-Serie, die Sachsenklinik, Brigitte und ich sind schon ein paar Mal vorbeigefahren in Leipzig. Es ist ein ganz einfaches Gebäude, ein Studio, wo das gemacht wird. Oder der Bergdoktor, der Ort gibt es schon einmal. Aber das ist alles mit Kulissen gemacht. Dass man den, und hier und da fährt man auf einer Strasse und so weiter. Und wenn wir drin hineinschauen, denken wir, das ist alles so echt. Oder irgendein Western, dann sieht die Kulisse dann so aus. Es sieht alles so echt aus. Wirst du eigentlich gerne angeschaut? Also jedes Mal, wenn du so einen Film anschaust, wirst du eigentlich angeschaut. Aber scheinbar macht er das nicht. Wirst du gerne angeschaut von Menschen? Also lügst du andere an? Nein, vielleicht sagst du jetzt nicht so direkt, aber... Das heisst, vielleicht frage ich ein bisschen konkreter, weiss der andere wirklich, woran das er ist mit dir? Oder gibt es so Orte in deinem Leben, wo du sagst, nein, da lohne ich eigentlich niemanden. Ich will auch nicht jetzt heute sagen, du musst irgendwie einen Seelenstreibdienst machen und vor allem alles offenlegen, das meine ich da damit nicht. Aber ich möchte mal ein bisschen fragen, was macht ein Mensch, was macht ein gläubiger Mensch, was zeichnet ihn eigentlich aus? Einer, der an Gott glaubt. Dann würden wir sagen, ja, wenn er glaubwürdig ist. Weil wenn er ja glaubt, ist er glaubwürdig. Oder was zeichnet einen starken Charakter aus von einem Menschen? Und dann merken wir, aha, da geht nicht nur um äußere Sachen. Das scheinbar geht um innere Sachen. Es hat einmal jemand gesagt in einem Zitat, und darum möchte ich bei denen heute und in einer Woche so ein über das reden, aus der Mitte leben, und heute ist ein bisschen der Schwerpunkt, Gott hat Interesse an deinem Herz. Und jemand hat einmal gesagt, wenn wir sterben, kommt niemand und fragt, wie gläubig wir waren, sondern wie glaubwürdig. Gellet und mir tun schnell einmal sagen, ja, wie gläubig ist er recht? Und wir können es nicht recht definieren. Aber was uns eigentlich interessiert ist, wie glaubwürdig ist jemand? Aus der Mitte leben. Ein erster Gedanke dazu möchte ich uns heute sagen, nimm dein Herz in Fokus. Nimm dein Herz in Fokus. Ich glaube, im Äußeren schenken wir sehr viel Beachtung und vergessen manchmal oder vernachlässigen unser Inneres. Was das Innere ist, meldet sich, wenn Druck kommt. Dann meldet sich das Innere. Gell, die hat jetzt heute so ein Herz aufgebaut und das sieht ja wunderbar aus. Jeder von uns hat ein paar Schrammen verwischt, oder? Also das ist eigentlich, und das macht uns vielleicht sogar manchmal noch ein bisschen besonderig, wenn wir können sagen, das habe ich erlebt und das habe ich erlebt, aber es ist verheilt und so weiter. Aber da gibt es vielleicht noch ein paar andere Sachen, die wir lieber nicht möchten. Da hat es da so Sachen drin, die wir lieber nicht zeigen wollen. Aber wenn es Druck gibt, kommt das plötzlich vor. In Sprüche 4,23 hat uns vor einer Woche der Wilf Gasser schon den Vers gesagt und sagt: Mehr als alles behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das heisst, wenn da heisst, in ihm ist die Quelle vom Leben, dann ist nicht damit gemeint, dann werde ich sicher, wenn ich aufs Herz schaue, werde ich lang leben. Das ist schon, das kannst du. Unser organisches Herz können wir vielleicht schon mal prüfen. Ich habe es jetzt ein paar Mal prüfen aufgrund von meinem gesundheitlichen Zwischenfall. Und sie attestieren mir, ich sei ein 60-jähriger Patient in einem guten Allgemeinzustand. Das ist doch schon mal tröstlich. Aber was wirklich drinnen ist, was uns ausmacht, das haben wir auch die Mediziner nicht können sagen. Gellet? Was ist denn wichtiger? Ja, es ist eigentlich klar, was wichtiger ist. Das Innere oder das Äußere? Wir wissen es eigentlich. Das Innere ist wichtiger. Und doch schenken wir dem Äußeren so viel Beachtung, weil wir wissen alle, gellet, wenn wir jemanden sehen, ja, der ist sicher so und so. Aufgrund des Äußeren beurteilen wir das. Eigentlich kommt es mir so ein bisschen vor, das sind zwei schöne Häuser, die wollen kaufen. Bis ich ein bisschen näher bin, dann ich sehe, das sind nur Festungen. Also, die Feischen sind angemalt, man kann drin drinnen wohnen. Dann habe ich gedacht, okay, dann besorge ich mir so ein schönes Rustico. Und wo ich näher bin, habe ich gemerkt, da ist eine explosive Ladung drin. Gellet? Könnte es nicht sein, dass manchmal unser Leben auch ein bisschen so ist. Wir sind eigentlich ein ganz ein schönes Rustico. Aber kommt uns jemand in die Nähe, und das ist ja in einer so einer Festung, ist ja das so, dann explodiert es. Und jetzt sagt der Salomo in Sprüche 4,23, acht auf dein Herz, es bestimmt dein Leben. Acht auf das, was drinnen ist. Beachte das, schau auf das. Und mach etwas daraus. Was ist denn Lebensqualität? Was ist Lebensqualität? Ich habe mir so überlegt, überlege mal, wenn in meinem Leben innere Veränderung passiert, ich habe plötzlich weniger Hass, ich habe plötzlich weniger Eifersucht, ich muss plötzlich weniger heucheln, ich habe plötzlich nicht mehr die Sucht nach, es muss meine Bedürfnisse müssen durch alle Böden befriedigt werden. Ich bin frei geworden oder werde langsam frei von einer Abhängigkeit. Der Gedanke, ich komme zu kurz, prägt nicht mehr mein Leben und so weiter. Wenn das ist, ganz ehrlich, ist das nicht eine Lebensqualität, Verbesserung. Wenn das passiert, wäre es nicht wünschenswert, wenn nicht mehr die destruktiven Sachen mein Leben würden bestimmen? Wäre doch wünschenswert. Ich bin jetzt 41 Jahre bald mit Gott unterwegs und es ist immer noch mein Wunsch, dass mein Herz sich verändert. Und ich bin überzeugt, die Botschaft der Bibel, die Botschaft der Bibel schenkt dem am meisten Augenmerk. Die Veränderung von jedem Einzelnen, die Veränderung vom Herz. Weil das wird Kreise ziehen, wie das Bild, das ich am Anfang gezeigt habe. Die Bibel fokussiert sich, Jesus fokussiert sich, der Heilige Geist fokussiert sich auf unser Herz. Weil das ist das, was es eigentlich ausmacht. Und ich möchte das in einer Bibelstelle deutlich machen. Weil die Schwierigkeit war immer, die damaligen Gelehrten zur Zeit von Jesus, die haben ihn ja immer ein bisschen angegriffen. Und er hat dann auch ihnen manchmal auch ein bisschen zurückgegeben und gesagt, schaut, auf was ihr alles schaut. Dann sagt er ihnen, euch Schriftgelehrter und Pharisäer wird es schlimmer gehen. Ihr seid Heuchler. Und was ist denn ein Heuchler? Warum denn? Sorgfältig achtet ihr darauf, dass eure Tassen und Teller nach außen sauber sind, doch innerlich seid ihr durch und durch verdorben. Und da die Teller, die hier angesprochen werden und das Geschirr, das ist eigentlich gemeint, die Sachen, die man im Tempel dient, die Pharisäer haben darauf geschaut, dass ja alles perfekt sauber ist. Und dann sagt er ihnen, aber innerlich seid ihr voller Missgunst und Maßlosigkeit, ihr blinden Pharisäer, wascht erst einmal die Tasse von innen aus. Das Äußere wird dann von selbst sauber. Ihr Heuchler, ihr seid wie weißgetünkte Gräber mit einer sauber, ordentlichen Außenseite, doch innen voller Gebeine und Schmutz. Das finde ich ja heftig, was er ihnen da sagt. Der frommen Elite, der theologischen Crew von damals, wo eigentlich die Spezialisten waren, was Glauben anbetrifft, sagt er ihnen, schaut mehr, was innen ist. Und dann sagt Jesus später, zuerst nicht zuerst Jesus, sondern im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, eine Begebenheit, wo auch so eine Geschichte ist, dass wir immer zuerst aufs Äußere schauen. Der Samuel, der war ein Prophet, der war unterwegs und Gott hat ihm gesagt, du musst einen König suchen, der Ersatz für den Saul. Und dann hat er auf den Weg gemacht und Samuel hat schon überlegt, wie muss der aussehen, was muss der können, was muss der für Qualitäten haben, was muss der für eine Erscheinung haben und gross. Und dann kommt er in eine Familie, die so ein paar Borsten hat und dann kommt einmal einer an und der kommt stattlich und sieht gut aus. Und der Samuel sagt, ich weiss es, der ist es. Da muss der sein, es kann kein anderer sein. Und dann sagt Gott, Samuel, ich weiss, dass du aufs Äußere schaust. Ich schaue aufs Innere, aufs Herz. Und dann haben sie den David gewählt, einen Schafhirt, einen, der im Moment nichts dargestellt hat, der nicht so eine Erscheinung hatte wie bei seinem Bruder. Und Jesus macht das Gleiche. In dieser bekannten Bergpredigt in Matthäus 5 lesen wir eine folgende Begebenheit. Er hat seine Jünger, sprich die mit Jesus gelebt haben, Nachfolger von ihm, hat er zu sich genommen und hat die bekannte Bergpredigt gehalten. Und dann hat er ihnen gesagt, ihr lieben Jünger, ihr lieben Nachfolger von mir, glücklich sind die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, oder an einem anderen Ort heisst der Luther übersetzt, selig sind die, die ein reines Herz haben. Was ist das Herz? Kurzer Exkurs. Wenn man in die Bibel hineinschaut und schaut, was das Herz bedeutet, ist das Herz eigentlich so etwas wie das Gemeindehaus von deinem Leben. Verwaltungszentrale. Dort wird Steuerrechnung ausgestellt. Oder alles andere, was gemacht wird. Es ist das Verwaltungsgebäude. Das Verwaltungszentrale. Dort werden die eigentlichen Entscheidungen getroffen. Es ist seelische und geistige daheim von dir. Empfindungen, Gefühle, Leidenschaft, Entschlüsse. Ja, wir könnten sagen, das ganze innere Wesen läuft in deinem Herzen ab. Und jetzt merken wir, das ist nicht das Organ gemeint, sondern das, was dich auszeichnet, das, was du bist. Ich habe die Woche mit meinen Kollegen, mit dem Lars und dem Wilf gesagt, was soll ich denn sagen? Was ist denn das Herz eigentlich? Was ist es denn? Ja. Also, wir sind auch nicht viel weitergekommen. Gellet, was ist es denn? Es ist das, was uns ausmacht. Das, was uns ausmacht. Und dann geht es, wenn wir in die Bibel hinschauen, geht es noch einen Schritt weiter. Es ist der Ort, wo Gott wohnt. Es heisst an einem Ort, und dort werde ich am nächsten Sonntag mehr darauf eingehen, es ist der Ort, wo Gott sein Zelt aufgeschlagen hat. Wo der Heilige Geist wohnt. Das heisst, Gott zeltet und in meinem Leben. Und so lenkt das Herz unser ganzes Sein und alles geht von ihm aus. Acht auf dein Herz, es ist die Quelle von deinem Leben. Und wenn es da heisst, glücklich ist der, was heisst denn das? Oder selig ist der, heisst das nichts anderes als der, der mit Gott verbunden ist. Der ihn angenommen hat, der zu ihm gehört. Und was ist denn ein reines Herz? Was ist denn deine Vorstellung? Ist es überhaupt möglich, ein reines Herz zu haben? Wer von euch hat ein reines Herz da drin? Das ist aber bitter. Also es hat niemand aus, für die, die im Livestream sind, es hat niemand Aufgabe. Vielleicht aber wahrscheinlich bei euch auch nicht daheim. Aber ich glaube, weil wir eine falsche Vorstellung haben, was ist ein reines Herz? Wir denken, aha, Gott bin ich angenehm, wenn ich perfekt bin. Nein, das ist doch gar nicht gemeint. Ein reines Herz, man hat damit zu tun, oder man könnte sagen, das wird hier beschrieben, ist nicht in erster Linie moralische Fehlerlosigkeit oder Sündlosigkeit, sondern es ist gemeint, es gibt Gefahren in unserem Leben, wo das Herz in Beschlag nehmen will. Und auf das sollen wir achten. Weil auch als Menschen, die an Gott glauben, sind wir ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen. In einer normalen, gefallenen Welt. Mit allen Herausforderungen, die dein Leben, deine Umstände, deine Situationen, die Welt mit sich bringt. Was nicht ermöglicht, perfekt zu leben. Die Welt ist nicht perfekt, die Umstände sind nicht perfekt, deine Mitmenschen sind nicht perfekt und du bist es auch nicht. Gell, das ist ja noch tröstlich. Aber wir denken es ja im Geheimen gleich immer oft, dass der andere eigentlich sein sollte. Gell, es kann sein, dass sich etwas zwischen uns und Gott schiebt. Das heisst, es kann sein, dass sich da Sachen anfangen vor oder da innen. Dass eben Sachen passieren, oder? Wir leben in dieser Welt und haben da so ein paar Sachen gemacht, oder, die uns manchmal zusetzen. Die setzen uns zu. Oder? Ist nicht so einfach. Aber wisst ihr was? Gleichzeitig ist der Heilige Geist auch da. Der ist auch da. Oder das Wort von Gott. Ich muss hier rein tun, dass man es sieht, es ist drin. Innen, okay, da hinten her. So. Der ist auch da. Mitten drinnen lebt Gott in meinem Leben. Und ist da. Das ist das Lebenszentrum. Und zugleich Kampfplatz von unserem Leben. Haben wir auch schon gemerkt. Das ist ein enormer Kampfplatz. Das heisst, in dem Moment, wo du dich entscheidest für ein Leben mit Gott, in dem Moment, wo du dich entscheidest und wenn du dich entscheidest für ein Leben mit Gott, heisst das, der Heilige Geist kommt in dein Leben. Er nimmt Wohnung, er zeltet, er kommt in mein Leben hinein. Und der kommt eben nicht erst hin, das ist noch interessant. Aha, ich muss zuerst alles, was da an Unrat ist, raus, damit er rein kann. Nein, der kommt, der findet einen Platz zu mir kommen. Aber, wisst ihr, was die Schwierigkeit ist? Jetzt fängt ein Problem an. Weil plötzlich, das heisst, jetzt gibt es plötzlich Unruhe, weil der Heilige Geist oder das Wort will etwas bewirken in meinem Leben. Etwas verändern. Darum ist er da. Und darum mein zweiter Gedanke heute Morgen für euch. Mut dir Gott dein Herz zu. Mut dir und Gott dein Herz zu. Wir möchten euch, Gott, welches Herz möchtest du Gott zumuten? Das, was perfekt ist, rein ist, fehlerlos ist. Und Gott kann sagen, also mit mir hast du einen guten Fang gemacht. Also, schau mal die anderen an, das ist ja Katastrophe. Aber, also, wenn all so wäre, und das finden wir gar nicht in der Bibel, sondern er kehrt einfach unser Leben ein. Und was trifft der Heilige Geist, oder das trifft das Wort an, wenn es Wohnung nimmt in unserem Leben. Er trifft uns. Er trifft dich. Er trifft das, was in mir ist. Er trifft das. Auch wieder die Nachfolger von Jesus, die Jünger, haben ihm gesagt, Jesus, sag doch einmal, was ist denn eigentlich, wenn du uns vor einer gesagt hast, wir sollen rein sein, was ist denn eigentlich das, was das Problem ist, wegen dem Reinsein? Sagt er, schaut, das Problem liegt nicht außerhalb. Das Problem liegt in euch. Erklär uns noch einmal, was in einem Menschen unrein macht, fragen sie ihn. Und er sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Durch sie wird der Mensch unrein und nicht dadurch, dass man mit ungewaschenen Händen isst. Und wir können die Liste beliebig jetzt noch weiterführen, oder? Es gibt andere Stellen, da gehört Neid dazu, Geiz, Unversöhnlichkeit, Misstrauen, zerstörerische Abhängigkeiten in unserem Leben, krankhafte Prägungen. Und da gibt es natürlich einige unschöne Sachen, die von uns von außen zugefügt werden. Und je älter du bist, je mehr Geschichten kannst du erzählen, was dir passiert ist. Und was hast du mit dem, was ist das gewesen, was dir zugefügt hat? Oder was hat das ausgelöst in dir? Gell, dann hat es plötzlich das ausgelöst, was drinnen ist. Oder innen ist. Ich erinnere mich an eine Begebenheit mit einem Mann, wo mir nicht unbedingt schon, ja, also, war ein bisschen schwierig. Und es ist ich habe einen tiefen Abgrund, tiefen Hass entwickelt zu dem. Und ich war im Recht. Ich bin auch im Recht. Vor kurzem hat mir einer gesagt, weißt du, dem musste ich mal so richtig die Meinung sagen und ich habe den Eindruck, ich bin im Recht. Wir fühlen uns immer im Recht. Aber eigentlich ist das gar nicht das Thema. Natürlich gibt es so viele schöne, unschöne Sachen in unserem Herz. Aber was ist, wenn das plötzlich uns wie von da auffressen? Hast du auch schon erlebt, wie zum Beispiel Misstrauen, wie Eifersucht, wie Unversöhnlichkeit geradezu deinen Tag bestimmen? Und alle anderen rundum, die dir das zugefügt haben, die wissen nichts von ihrem Glück. Nur ich bin der, der leidet. Und es, wir können sagen, und es drückt zu allen Ecken aus in meinem Herz, oder? Da sieht man es plötzlich, dass da etwas rauskommt. Es wird sichtbar. Das, was innen ist, wird immer sichtbar mit der Zeit. Früher oder später wird es sichtbar. Kann ich es nicht mehr zurückhalten. Wenn der Druck grösser wird, ist das, kommt mir das vor wie ein Dampfkochtopf. Eines, es muss fort. Und in unserem Leben ist das auch so. Das hat eigentlich, das finden wir zwar unangenehm, aber eigentlich ist das eine Einrichtung, die Gott gemacht hat. Er hat gesagt, ich will nicht, dass du innerlich kaputt gehst. Das muss fort, das muss raus. Das muss raus. Weil du merkst plötzlich, es sind Sachen, die verselbstständigen sich. Du hast den Eindruck, ich bin Marionette geworden von diesen negativen Sachen in meinem Leben. Und was machst du damit? Was machst du damit? Du merkst, solange es hat auf dich und auf andere nicht eine gute Auswirkung. Was machst du damit? Wir können ganz verschieden reagieren. Vielleicht, ich nenne einfach ein paar Sachen. Du ziehst dich zurück. Du tust dich rechtfertigen. Du tust es verharmlosen. Ist nicht so schlimm. Du suchst Schuldige. Du sagst vielleicht, es wird jetzt dann schon wieder besser. Wenn dann, jetzt dann und dann und dann kommt es dann gut. Das kann schon sein. Gell? Es ist ein Umstand, der vielleicht dazu geführt hat, dass sich etwas gemeldet hat und rausgekommen ist. Und du meinst, wenn sich der Umstand beruhigt, ja, das stimmt, es ist ja super, wenn sich beruhigt. Aber der Hang zu dem, dass du irgendwie ausrastest, ja, zornig wirst, das ist immer noch in dir. Aber der Umstand ist schon nicht mehr, also rein, Türli zu. Oder? Und wir sagen, jetzt ist es in der Ordnung. Nein, es ist nicht, du hast immer noch den Hang zum Jähzorn. Nach jedem bisschen auszuflippen, auszurasten. Warum ist das? Gellet, du machst einen inneren Schlachtplan, könnte sein. Vielleicht verbitterst du dich im Leben, könnte auch sein. Aggression, du gehst sogar eine Flucht in die Sucht. Du hast irgendwelche Heimlichkeiten plötzlich, die du machst. Oder? Und so weiter. Wir reden dem in der Fachsprache mit dem Kompensieren. Weil der Schmerz, der entsteht, muss ich irgendwie ersäufen vielleicht. Mit irgendwelchen Bildern zudecken. Mit irgendwelchen Sachen machen, wo ich merke, es tut mir eigentlich nicht gut. Ich sage noch mal ein persönliches Beispiel. Wieder von Richard, wenn man Pastor ist, hat man mit Menschen zu tun. Und die sind ja alles, er und alle, die ich schon war, bin in der Kirche, sind alles Schaf, Liebe, Lämmer. Nein, mir ist selber eine Person, die Fehler macht und das löst auch wieder bei anderen Fehlern aus und so weiter. Und das war auch so eine Situation, die ganz schwierig war. Und das ist in mir innen wirklich nicht schön entstanden. Und wenn ich am Sonntag davor gepredigt habe, habe ich gedacht, das sage ich jetzt bewusst für den. Also ich habe dem etwas heimgezahlt. Ich bin nicht zum Lars und gesagt, hat er noch etwas zu sagen, sondern ich habe davor gepredigt. Das ist ja super, wir haben ja eine Bühne. Und mit der Hoffnung, dass es versteht. Er hat es aber nicht verstanden. Es ist nicht verstanden, es ist eigentlich noch viel verreckter geworden. Deutsch gesagt. Das ist die Schwierigkeit. Bis ich gemerkt habe, ich werde mit dem nicht fertig und ich weiß nicht, warum mich das so triggert und immer so aufwühlt. Obwohl ich gar nicht weiß, was für eine Katastrophe war, aber innerlich hat es mich immer beschäftigt. Und dann habe ich entschieden, okay, ich habe eine Woche besucht, so eine bewusst, wo man hätte können, Gespräche in Anspruch nehmen konnte, so Seelsorgewoche. Zuerst habe ich mir zwar gedacht, oh, also ich sage nichts, schließlich bin ich ja Pastor und so. Und dann ist das aber in einer kleineren Gruppe habe ich das nennen, aussprechen. Und es war manchmal schwierig, schwer. Plötzlich kommt das führen und jetzt bin ich schon 25 Jahre Pastor und jetzt kommt ein sättiger Scheissdreck für in meinem Leben. Plötzlich löst sich da etwas. Und ich habe die gleiche Tendenz. Rein. Und alle Mosaik denken, wir haben fast schon einen vollkommenen Pastor. Das ist unsere Reaktion, die wir machen. Aber müssen wir nicht. Und ja, damals konnte ich das klären und das war hilfreich in dieser Situation. Und schaut, im Moment, habe ich ja gesagt, am Anfang Oktober, mein gesundheitliches Ereignis, das ist das eine, die gesundheitliche Situation. Aber das hat mich enorm geistlich geschüttelt. Was will mir Gott sagen? Und noch mehr als die medizinische Befund ist mir wichtig, das Gespräch mit dem Seelsorger, den ich jetzt schon ein paar Jahre hatte, wo ich sage, du darfst mir ein paar kritische Fragen stellen. Warum ist das so? Warum reagiere ich so? Was ist das, was mich treibt? Und so weiter. Und wenn der mir näher würde stehen, der das macht, dann könnte ich auf ihn verrückt werden. Oder? Und darum kann manchmal, gell? Manchmal sagen wir in einer Partnerschaft auch, sagt die Frau zum Mann, du solltest dich unbedingt einmal da und da und da und die Frau sagt, und umgekehrt, oder? Gell, das könnt ihr wunderbar annehmen. Sagt, zum Glück sagst du mir das, wo meine Fehler sind. Nein, das macht. Oder? Aber wenn du selber dich aufregst darüber, wenn dein Partner etwas sagt, dann geh zu jemand anderem und sag, mein Partner hat das und das gesagt, jetzt lass ich das mit dir mal anschauen. Bei meiner Frau rege ich mich nur auf, wenn sie das macht. Ganz zu einem anderen. Das ist sehr hilfreich. Was sollen wir machen, wenn es explodiert? Wenn wir in einen Fehler hineinlaufen, wenn es schwierig wird? Und ich möchte einfach hier ein Beispiel von David nehmen, heute Morgen, und uns das sagen. Der David ist ein Mann aus dem ersten Teil der Bibel. Der ist eben der Schafhirte, den man eigentlich nicht wollte, als König, und ist dann König geworden. Weil Gott gesagt hat, ich sehe sein Herz. Aber wenn man dann sein Leben anschaut, muss man sich manchmal schon fragen, hat sich Gott nicht verschaut wegen seinem Herz? Was, der hat, glaube ich, keinen Fehler rausgelassen, den man machen konnte. Aber der war ein leidenschaftlicher Mann, der mit Gott gelebt hat, wirklich in einer tiefen Leidenschaft. Aber wenn er einen Fehler gemacht hat, hat er in einer tiefen Leidenschaft gemacht. In seine Biografie gehört Mord und Totschlag und Ehebruch. In der Familie hat er es nicht auf die Reihe gebracht mit seinen Söhnen. Ist ja auch schwierig, wenn man plötzlich mehrere Frauen hat und Kinder von verschiedenen Familien. Das hat es nicht auf die Reihe gebracht. Und eines Tages ist dem David das bewusst worden. Ist ihm irgendwie wie klar geworden. Und dann sagt er eines Tages, wo er wie überführt worden ist von dem, was in seinem Leben ist, was in seinem Herz ist. Dir gefällt dein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünde, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Siehe meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaff in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Ich finde, was er macht, er flieht nicht zurück, sondern er flieht nach vorne. Er merkt, nur so wird es wieder gut. Wir meinen vielleicht, der David hat die Fehler gemacht, die schweren Vergehen. Da war er halt noch nicht richtig gläubig. Aber oder, da ist er noch in der Welt hat er gelebt. Da hat er die Fehler gemacht mit Mord und Ehebruch und all dem Mist, den man machen kann. Weit gefehlt. Er ist schon lange, hat schon Haufen tiefe Erlebnisse mit Gott gemacht, die er bewahrt hat, die er Wunder erlebt hat. der hat Wunder erlebt im Leben. Und es hat ihn trotzdem nicht von dem Mist bewahrt. Warum echt? Plötzlich wachsen in seinem Herz wieder gewisse so Heimlichkeiten, so gewisse Begehrlichkeiten. Irgendwie wahrscheinlich mit dem anderen Geschlecht hat er irgendwo ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Das hätte er nicht können klären oder hätte es nicht geklärt oder was auch immer. Und das ist plötzlich ganz gross geworden, bis er gar nicht mehr anders hätte können, als mit der anderen Frau schlafen. Und er hätte es gar nicht mehr anders können, als das irgendwie klären, indem er den Mann hat umbringen lassen und so weiter. Also eins hat das andere nach sich gezogen. Und er hat es völlig richtiger gemacht. Flucht nach vorne. Schaffe mir Gottes reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und am Anfang hat er so gebetet, erforsche mich, Gott. Erkenne mich, was ich meine, was in meinem Herz vor sich geht. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Schau, ob ich auf einem falschen Weg bin. Zeig mir es. Ich möchte heute sagen, verlasse den Weg, sündlos zu sein. Richtig, der Heilige Geist kommt, um uns zu zeigen, was nicht gut ist. Das heisst, im Johannesbrief heisst, meine geliebten Kinder, ich schreibe euch dies oder ich komme in euer Leben, damit ihr nicht sündigt. Das ist meine Absicht. Sollte aber doch jemand Schuld auf sich laden, dann gehe er weg von mir, bereinige alles und komme dann zurück. Das denken wir. Wenn ich den Fehler gemacht habe, gibt es nichts anderes. Wir sagen Leute, weißt, im Moment komme ich mit meinem Leben, mit meinem Glauben nicht zu Schlag, nicht zu Schlag mit Gott. Darum komme ich im Moment nicht in die Kirche. Ich muss zuerst das alles wieder klar werden und dann komme ich wieder. Der grösste Blödsinn. Gerade hier wäre der Ort zum Kommen, zum Hören, was Gott meint. Damit ich die Einladung höre. Und die Einladung heisst, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er es uns vergibt. Das ist das, was wir wollen. Dann können wir anfangen, aus dieser Mitte heraus leben. Ich weiss nicht, wie manchen du in dem Anfang von diesem Jahr gesagt hast, ich wünsche dir alles Gute und bleib, wie du bist. Bleib, wie du bist. Das ist der grösste Blödsinn, den du hast können wünschen. Also wer von euch will bleiben, wie er ist? Vielleicht, wenn wir die Umstände ein bisschen sind, leben wir gut und so weiter. Aber im Hinblick auf dein Herz, bleib, wie du bist. Dem hast du vielleicht dem am liebsten gesagt, du weißt gar nicht, was du da sagst. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Denn Gott sagt das auch nicht. Gott sagt nicht, bleib wie bist, sondern komm wie bist, damit nicht musst bleiben wie bist. Das ist doch eine super Nachricht. Bist du überzeugt, dass es Gott gut mit dir meint? Und ich spüre manchmal so in Situationen, dass er so Zweifel kommt und sagt, meint das eigentlich wirklich gut? Ist das wirklich so? Man muss es wieder wie neu fokussieren und sagen, doch, Gott meint es gut mit mir. Gott hat das Herz im Blick. Veränderung ist angesagt und darum dürfen wir das Herz im Blick behalten, auch selber. Und wenn wir das machen, tun wir uns und damit auch anderen einen guten Dienst. Weil früher oder später kommt das, was drinnen ist, immer raus. Es kommt immer raus. Und es geht nicht darum, perfekt zu werden, sondern Christus ähnlicher zu werden. Er lässt uns ein dazu. Gell, da gibt es Sachen in unserem Leben, die haben uns wirklich verletzt. Wir leben in einem Umfeld, das verletzend ist. Und es gibt Situationen, die schwierig sind. Vielleicht auch Prägungen, die wir erlebt haben. Aber wer sagt dir, du musst so bleiben, wie du bist? Du musst dich immer entschuldigen, dass du die Vergangenheit hast, dass das war und so weiter. Nein. Die gute Nachricht ist heute, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Der Lars hat es am Anfang schon gesagt, der Vers aus dem Hebräerbrief, den habe ich mir auch notiert. Es ist Gnade, es ist ein Geschenk von Gott, wenn unser Herz innen fest wird, nicht hart. Gefestigt wird, stabil wird, stark wird. Und das will Gott uns transformieren, damit unser Herz der Mitte überkommt. Ich möchte dir vier Sätze geben. Gott hat Interesse an meinem Herz. Das Innere ist wichtiger als das Äußere. Mehr als alles, achte auf dein Herz. Und vielleicht machst du den letzten Satz auch zu deinem Wunsch. Ich will das Herz mit einer guten Ausstrahlung. Ich möchte beten. Gott, ich habe den Eindruck, das, was in der Bibel steht, was du uns mitteilst, im ersten und im zweiten Teil, das hat in erster Linie im Fokus die Veränderung von unserem Herz. Dass wir in ein Bild umgewandelt werden, wo einerseits du Freude hast daran, aber andererseits mal mehr Freude haben daran, weil es eine andere Lebensqualität für uns beinhaltet. Und darum wollen wir uns das sagen lassen, nicht als Anklage, nicht als Aufforderung, die wir irgendwie sowieso nicht schaffen. Wir sollen auf unser Herz schauen, sondern ehrlich heranschauen. Weil du machst es schon lange. Und obwohl du genau weißt, was da drinnen ist in meinem Herz, hast du ein ganz grosses Ja gesprochen über mein Leben. Und hast gesagt, ich habe dich geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Amen.